Tim hebt den Kopf. Sein Blick gleitet über die Gesichter der Polizisten, ohne sie wirklich zu erfassen. Ich habe meine Mutter getötet, sagt er.
Willkommen bei Blackbox, der Psychologie-Podcast, der dich mitnimmt in die Tiefen der menschlichen Psyche.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi. Als studierte Psychologinnen schauen wir uns an, warum Menschen fühlen, denken und handeln, in Extremen wie im Alltag.
Dabei verbinden wir Psychologie mit echten Geschichten direkt aus dem Leben. Von Beziehungen über Verbrechen bis hin zu außergewöhnlichen Case Studies.
Du wolltest schon immer verstehen, was in unserem Kopf passiert? Dann bist du hier genau richtig.
Willkommen zur heutigen Folge von Blackbox. Wir sprechen heute über ein Thema, das, ich glaube, häufig aktuell in den Medien oder häufiger in den Medien erschienen ist in den letzten Wochen. Denn es geht um Cannabiskonsum. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Maxi, aber die Cannabis-Legalisierung ist jetzt in Deutschland ungefähr 2 Jahre her. Mhm. Und da war es natürlich Zeit für die ersten Bilanzen quasi, die jetzt in den Medien erschienen sind.
Ja, ich habe ein paar Artikel gesehen, die dazu rausgekommen sind, aber ich wusste schon, dass wir heute die Folge dazu machen und dass du die Folge vorbereitest. Also habe ich mir die Artikel nicht durchgelesen, in der freudigen Erwartung, dass du mir die bestimmt darstellen, erklären wirst und ich sie dann quasi wundervoll erklärt direkt ausgebreitet bekomme, so wie unsere Hörer jetzt.
Schön. Die tatsächliche Inspiration zu der Folge stammt bei mir von dem Nachrichtenpodcast Was Jetzt von der Zeit. Und zwar gab es da eine Folge in den letzten Wochen, die da hieß Buberts Bilanz. Weniger Schwarzmarkt, mehr Psychosen.
Oh.
Und das fand ich persönlich ganz interessant, denn tatsächlich hat sich dieser Podcast-Ausschnitt darauf bezogen, dass es eine Studie gegeben hat, die quasi gleichzeitig mit der Legalisierung von Cannabis oder Teillegalisierung von Cannabis mit ins Leben gerufen wurde quasi. Mhm. Und dass diese Studie ausgewertet wurde und jetzt gezeigt hat, dass tatsächlich mehr Psychosen auftreten in der Bevölkerung als vor der Teillegalisierung. Und da dachte ich mir, das ist doch ein guter Anlass, um mal darüber zu sprechen, was Cannabis eigentlich im Gehirn macht. Und wo diese zunehmenden Psychosen eigentlich herkommen und was das damit zu tun hat.
Ja, crazy ist ja eigentlich, ich denke mir gerade, ist ja eigentlich ein richtig Kack-Outcome für die Cannabis-Legalisierung, weil das ja mit eine große Sorge ja ist, also zumindest kenne ich das, dass wenn es um Cannabiskonsum geht, kommt mir auch immer in den Kopf, ja, hier, es kann Psychosen auslösen, es kann die begünstigen. Und dass da jetzt eine Studie ist, wo dann sogar ja herausgefunden wurde, okay, es ist mehr, es wird mehr, ist es auch kausal dann in Zusammenhang gebracht worden mit dem erhöhten Cannabiskonsum dann?
Also tatsächlich hieß es zumindest, dass es dass die Leute, die diese Psychosen entwickeln, häufiger Cannabis konsumieren, also dass es diese Korrelation dazwischen gibt und es einen deutlichen Anstieg gibt, zum einen an Suchterkrankungen in Bezug auf Cannabis. Mhm. Also einige Artikel sprechen von einem Zuwachs von 40% an Substanzabhängigkeiten in puncto Cannabis. Oder zumindest Komorbiditäten. Ja. Aber das war irgendwie auch zu erwarten, finde ich, weil wenn man leichter drankommt, und man sowieso schon Drogen konsumiert. Und das ist, glaube ich, das, wo man auch so ein bisschen vorsichtig mit der Statistik umgehen muss, dass es sein kann, dass Leute einfach nur neben den anderen Drogen, die sie jetzt konsumieren, auch Cannabis konsumieren und deswegen die Statistik hochgeht, was diese Substanzabhängigkeiten angeht. Aber die Zunahme von Psychosen ist tatsächlich in dieser Studie belegt worden.
Krass. Und das ja, obwohl Cannabis so als so die harmlose Alternative zu Drogen gilt. Also so kenne ich das, dass Cannabis immer so ein bisschen verharmlost wird, habe ich das Gefühl. So, das ist so das Seichteste und also dass da gesagt wird, das wäre das Seichteste, es würde ja jetzt nicht so viel auslösen, ist ja alles irgendwie pflanzlich und dann passiert da schon nichts. Und dabei ist es ja einfach nur eine andere Art von Droge, die halt einfach andere Risiken hat und die ja, wie wir wissen, ja auch neurobiologisch wirkt.
Ja, also ich glaube, am Ende des Tages ist die Anzahl von Gewaltstraftaten zum Beispiel unter Cannabis-Einfluss natürlich verschwindend gering im Vergleich zu dem Konsum von Alkohol. Mhm. Von daher verstehe ich auch die Argumentation schon. Ich finde es aber auch wichtig, einfach darüber zu sprechen, was genau macht denn Cannabis im Gehirn? Was passiert denn da eigentlich? Und stimmt es, dass Cannabis tatsächlich direkt eine Psychose auslöst? Also hat Cannabis irgendwas an sich, das im Gehirn etwas auslöst? Sodass Menschen tatsächlich, also vielleicht kurz zur Erklärung von der Psychose, dass Menschen den Unterschied zwischen Realität und Wahnvorstellung nicht mehr unterscheiden können. Also Dinge glauben oder vielleicht von Dingen überzeugt sind, die gar nicht Fakt sind. Vorab dazu, damit ihr so ein bisschen wisst, worauf ihr euch heute einlasst und was ihr erwarten könnt. Wir sprechen ein bisschen darüber, was Cannabis eigentlich ist, wo das Ganze herkommt, welche Arten von Konsumformen es gibt. Dann habe ich einen True-Crime-Fall mitgebracht, der in Zusammenhang mit einer Cannabis-induzierten Psychose steht. Mhm. Und dann sprechen wir ein bisschen mehr darüber, was unter Cannabiskonsum im Gehirn passiert. Und natürlich bleibt dran bis zum Ende, denn wie ihr wisst, am Ende kommen immer die Outtakes, auf die Maxi und ich auch super gespannt sind, weil wir sie vorher auch nicht kennen.
Da klicken wir uns tatsächlich immer jeden Sonntag rein und hören uns die aktuellsten Outtakes an. Und es ist immer hilarious, es ist jeden Tag ein Made My Day.
Ja.
Zu Beginn also jetzt ein kurzer Exkurs dazu, wo Cannabis eigentlich überhaupt herkommt. Da hatte ich am Anfang tatsächlich gar keinen Plan von, hab's mich ehrlich gesagt auch nie gefragt. Cannabis, wie auch der Name es sagt, stammt von der Hanfpflanze Cannabis sativa ab, kommt ursprünglich aus Zentralasien und wird schon seit mehreren tausenden Jahren kultiviert. Früher war Cannabis vor allem in chinesischen und indischen Kulturen vor allem vertreten und so im 19. Jahrhundert hat sich Cannabis auch quasi auf Europa und Amerika ausgeweitet, wurde da eingeflogen, mitgebracht. Ab Anfang des 20. Jahrhunderts wurde es allerdings in vielen Ländern zunehmend verboten.
Tatsächlich hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten der Cannabismarkt sehr stark verändert. Also tatsächlich kann man beobachten, dass die THC-Konzentration, also quasi ein Teil des Wirkstoffs von Cannabis, in den Cannabisblüten deutlich höher geworden ist, als das früher war. Also im Vergleich zu vor 30 Jahren liegt die THC-Konzentration mittlerweile von ursprünglich mal unter 5% bei 15-25%. Und natürlich, das haben viele von euch bestimmt schon gesehen, es gibt mittlerweile extrem viele unterschiedliche Produkte. Es gibt Konzentrate, es gibt Edibles, es gibt Vapes, es gibt sehr potente Harze mit THC-Gehalten von bis zu 80%. Und seit 2024, also jetzt seit ziemlich genau zwei Jahren, gibt es in Deutschland einen regulierten Cannabismarkt. Es gibt bestimmte Mengen an Pflanzen, die man selber anbauen darf. Ich glaube, man darf 25 Gramm auf der Straße mit dabei haben. Aber es gibt parallel insgesamt in Europa natürlich immer noch einen Cannabis-Schwarzmarkt.
Cannabis enthält über 100 unterschiedliche Cannabinoide. Der Einfachheit halber sprechen wir natürlich nicht über jedes einzelne dieser 100 Cannabinoide. Die wichtigsten davon sind Tetrahydrocannabinol, also THC, das ist das, was wahrscheinlich die meisten auch kennen, und Cannabidiol, CBD. Das kenne ich vor allem von so CBD-Ölen, was eher so entspannend wirken soll, so kenne ich's. THC ist, wie ihr es ja wahrscheinlich kennt, der primäre psychoaktive Wirkstoff und CBD, wie gesagt, eher so nicht psychoaktive Effekte, eher so dieses, soll eher so entspannend wirken.
Cannabis wird auf ganz viele unterschiedliche Arten konsumiert. Man kann es rauchen, das ist so die häufigste Form. Man kann es essen, also in Lebensmitteln verarbeiten oder auch als Öl einnehmen. Und in ganz seltenen Fällen kann man es sogar injizieren. Das wusste ich vor der Recherche für diese Folge auch nicht. Modernes Cannabis ist in legalen und auch in halblegalen Märkten oft noch hochkonzentriert als Wachs oder Öl verfügbar. Und auch wenn Cannabis nicht zu den am stärksten abhängig machenden Drogen zählt, entwickelt man bei regelmäßigem Konsum, insbesondere bei hohem THC-Gehalt, wir erinnern uns bei dem psychoaktiven Cannabinoid-Aspekten, kann man eine psychische und auch eine körperliche Abhängigkeit entwickeln. Anders als bei Opiaten hat man zwar keine lebensbedrohlichen Entzugssymptome, aber auch bei einem Cannabisentzug kann man psychische Entzugserscheinungen von erheblichem Ausmaß spüren und auch körperliche. Ich habe selber Leute gesehen, die beispielsweise angefangen haben zu schwitzen oder auch zu zittern oder so. Es ist halt einfach nur, es ist nicht lebensgefährlich, aber es ist unangenehm und der Körper zeigt dir schon deutliche Entzugserscheinungen.
Ja. Und ich meine, es ist ja auch nicht primär körperlich, also es ist ja schon eher psychisch.
Ja.
Abhängig machen. Also wenn ich zum Beispiel an Alkohol denke, wo ja ganz klar auch primäre körperliche Entzugserscheinungen stattfinden, ist ja bei Cannabis eher, oder so zumindest habe ich es mir gemerkt, eher was Sekundäres und das Psychische steht da im Vordergrund.
Ja, aber auch, also ja, es ist eine Kombination, der körperliche Aspekt ist ein bisschen weniger, aber da sprechen wir nach dem Fall sehr, sehr gerne noch tiefer drüber.
Und ich würde sagen, das ist die perfekte Überleitung, um jetzt tatsächlich in den Fall zu gehen. Und sich anschließend, würde ich mal vermuten, da du diese Folge vorbereitet hast, sich mit den neurobiologischen und neurochemischen Aspekten zu beschäftigen, die Cannabis so in unserem Gehirn auslöst, oder?
Bevor ich in den Fall starte, würde ich gerne noch eine Triggerwarnung aussprechen, denn es geht in diesem Fall um sehr starke körperliche Gewalt, die mit dem Tod eines Menschen endet. Hamburg, Blankenese, Mai 2023. Die Stadt erwacht unter einem blassen Himmel, während sich der Morgen langsam über die Dächer Hamburgs schiebt. Am Hauptbahnhof herrscht das übliche Treiben. Menschen hetzen zu ihren Zügen, Durchsagen hallen von den Lautsprechern, der Geruch von Kaffee und Diesel mischt sich in der Luft. Doch auf einer der Treppen, abseits des Stroms der Reisenden, sitzt ein Mann, reglos. Zusammengesunken, wie eine Marionette, deren Fäden durchtrennt wurden. Tim K. starrt ins Nichts. Seine Schultern hängen nach vorn, sein Blick ist irgendwo verloren, in einem Raum, den niemand außer ihm sehen kann. Seine Geheimratsecken auf der Stirn sind auffällig hoch und spitz, das markanteste Merkmal in einem ansonsten farblosen Gesicht. Er trägt einen grauen Pullover, unauffällig, wie alles andere an ihm. Zwei Polizisten bemerken ihn. Es ist ein Donnerstag, ein ganz gewöhnlicher Donnerstag, und sie sind auf Streife. Der Mann auf der Treppe fällt ihnen nur auf, weil er so vollkommen reglos ist, so abwesend. Sie treten näher, ihre Schritte vorsichtig, so wie man sich einem verletzten Tier nähert. Alles in Ordnung? Fragt einer von ihnen. Tim hebt den Kopf. Sein Blick gleitet über die Gesichter der Polizisten, ohne sie wirklich zu erfassen. »Ich habe meine Mutter getötet«, sagt er. Die Worte fallen wie Steine in einen tiefen Brunnen. Für einen Moment steht die Zeit still. Dann bemerken die Beamten die Spritzer auf seiner Kleidung. Dunkelrot, getrocknetes Blut. Sofort nehmen sie ihn mit auf die Wache. In dem kleinen Raum mit den neonweißen Wänden sitzt Tim auf einem Stuhl und antwortet auf ihre Fragen mit einer Stimme, die so flach ist wie eine Wasseroberfläche ohne Wind. Kein Zittern, kein Stocken, keine Emotion. Als würde er über das Wetter sprechen und nicht über den Tod seiner eigenen Mutter. Wo wohnen Sie? Wilhöden, Blankenese, im Haus meiner Eltern. Was ist passiert? Ich habe meine Mutter getötet. Und das stimmt. Tim K. ist weit weg, gefangen in einem Netz aus Wahnvorstellungen, das sich über Wochen um ihn gewoben hat. Faden für Faden, bis er nicht mehr unterscheiden konnte, was real war und was nicht. Mehrere Streifenwagen brechen sofort nach Blankenese auf. Wer der Elbchaussee folgt und sich ins Villenviertel begibt, gelangt in eine andere Welt. Blankenese liegt eingebettet zwischen alten Bäumen und hohen Hecken, mit gepflegten Einfamilienhäusern, die sich aneinanderreihen wie Perlen auf einer Schnur. Hier wohnen Ärzte, Anwälte, Unternehmer, Menschen, die es geschafft haben. Und hier wohnt auch die Familie K. Das Haus fügt sich nahtlos in diese Welt ein, unauffällig gepflegt und bürgerlich. Die Polizisten betreten es durch die Haustür. Drinnen ist es still. Viel zu still. Sie finden Hedda K. im Inneren des Hauses. Die 67-jährige Frau liegt reglos auf dem Boden. Ihr Schädel ist zertrümmert, ihr Gesicht ist kaum noch zu erkennen. Die Beamten sichern den Tatort, rufen die Spurensicherung, die Rechtsmedizin und bis in die Nacht hinein wird das Haus durchsucht, Beweise gesammelt, Fotos gemacht. Auch die Tatwaffe wird gefunden. Es ist eine Zimmertür. Sie ist aus den Angeln gerissen. Monate später, Anfang Oktober 2023. Der Saal 237 des Hamburger Landgerichts ist nüchtern eingerichtet. Holzvertäfelungen, Reihen von Stühlen, das erhöhte Podest für die Richterbank. Tim K. sitzt auf der Anklage, die Hände im Schoß gefaltet, den Blick gesenkt. Wieder trägt er einen grauen Pullover. Er ist bemüht um Unauffälligkeit, um Höflichkeit, als könnte er damit das Unfassbare ungeschehen machen, das er getan hat. Vor ihm steht Professor Jan Sperrhake, Rechtsmediziner. Der Mann spricht mit der Präzision eines Wissenschaftlers, der gewohnt ist, den Tod zu sezieren, ihn in Fakten und Zahlen zu übersetzen. Er beschreibt den Zustand der Leiche von Hedda K. und seine Worte sind grausam in ihrer Sachlichkeit. Multiple Knochenbrüche im Schädel- und Gesichtsbereich, sagt er. Abriss der Nervenenden am Hirnstamm. Massive, stumpfe Gewalteinwirkung. Tim K. hört zu. Sein Gesicht bleibt unbewegt. Keine Regung, kein Zucken, keine Träne. Er ist sediert, nimmt starke Medikamente und an den Prozesstagen bekommt er zusätzlich ein Beruhigungsmittel. Er leidet an paranoider Schizophrenie und die Medikamente halten ihn in einer Art künstlichem Dämmerzustand, in dem die Welt gedämpft ist, wie durch eine dicke Glasscheibe. Die Vorsitzende Richterin beobachtet ihn. Sie ist eine erfahrene Frau. Seit Jahren leitet sie eine Schwurgerichtskammer, die sich mit Tötungsdelikten befasst. Sie hat viele Fälle gesehen. Viele Angeklagte, viele Schicksale. Und in den letzten Jahren ist ihr aufgefallen, dass immer wieder junge Männer vor ihr sitzen, die im Wahn schwere Gewaltstraftaten begehen. Und fast alle von ihnen haben ihrer Ansicht nach eins gemeinsam. Sie haben regelmäßig Cannabis konsumiert. Zum Prozessauftakt sagt sie, die Öffentlichkeit muss von den Gefahren erfahren, die sich aus regelmäßigem Cannabiskonsum ergeben. Deshalb lässt sie Zuschauerinnen und Zuschauer zu, obwohl es in solchen Fällen eigentlich üblich ist, sie auszuschließen. Sie will, dass die Menschen verstehen, was passieren kann, wenn Kiffen auf eine genetische Veranlagung zur Schizophrenie trifft. Tim K. ist einer von drei Söhnen. Sein Vater war Arzt, schon im Ruhestand. Seine Mutter, Hedda, war ebenfalls studierte Ärztin, hatte aber nach der Geburt ihrer Kinder nicht mehr gearbeitet. Tim K. hat ein Studium in technischer Informatik abgeschlossen, aber danach nie eine Arbeit angefangen. Er hat seine Tage verbracht mit diesem und jenem, hat ab und zu eine Bewerbung losgeschickt, aber vor allem hat er eins getan, gekifft, regelmäßig, über Jahre hinweg. Wann genau sich die Schizophrenie in sein Leben geschlichen hat, lässt sich nicht sagen. Die Krankheit kommt nicht mit einem lauten Knall, sondern schleicht sich ein, leise, wie Rauch, der durch Ritzen dringt. Irgendwann war Tim K. in psychiatrischer Behandlung, wurde in eine Klinik eingewiesen. Nach seiner Entlassung bekam er Medikamente, die er eigentlich nehmen sollte, jeden Morgen, jeden Abend, aber er setzte sie ab, eigenmächtig, weil sie ihn jeden Tag aufs Neue daran erinnerten, dass er krank war. Und damit kam er nicht klar. Die Wahnvorstellungen setzten wieder ein, Wochen vor der Tat. Tim K. fühlte sich verfolgt, sah Dinge, die nicht da waren, hörte Stimmen, die nur er hören konnte. Die Welt um ihn herum veränderte sich, wurde bedrohlich, feindlich. Und dann, am 11. Mai, bekam er Angst vor seiner eigenen Mutter. 11. Mai 2023. Blankenese. Hedda K. sitzt in ihrem Zuhause. Es ist ein ganz normaler Tag, oder sollte es zumindest sein. Draußen scheint die Sonne, die Vögel zwitschern in den Bäumen und im Haus ist es still. Ihr Sohn Tim ist auch da, irgendwo im Haus. Aber Tim ist nicht mehr ihr Tim. Er sieht seine Mutter an und er erkennt sie nicht mehr. Vor ihm sitzt nicht die Frau, die ihn geboren, die ihn großgezogen hat und die ihn liebt. Vor ihm sitzt eine Roboterhexe. Ferngesteuert, gefährlich. Er weiß es mit einer Gewissheit, die keine Spur an Zweifel zulässt. Der Wahn hat ihn vollständig verschlungen. Er geht zu einer Zimmertür. Seine Hände umfassen den Rahmen. Er reißt mit brachialer Gewalt an dieser Tür, bis sie aus der Zarge bricht. Das Holz splittert, die Scharniere geben nach. Dann hebt er die Tür hoch. Sie ist schwer, aber seine Angst und sein Wahn geben ihm Kraft. Hedda K. sieht ihren Sohn auf sich zukommen. Vielleicht schreit sie. Vielleicht versucht sie zu fliehen. Vielleicht versteht sie nicht, was geschieht. Dann trifft sie die Tür das erste Mal. Dann ein weiteres Mal. Dreimal, viermal, wieder und wieder, bis Hedda K. sich nicht mehr bewegt. Dann lässt ihr Sohn die Tür fallen. Er verlässt das Haus, geht zum Bahnhof und setzt sich auf die Treppe. Er wartet. Worauf, weiß er nicht. Vielleicht auf nichts, vielleicht auch darauf, dass die Welt wieder Sinn ergibt. Im Gericht klappt Christoph Lenk seinen Laptop auf. Der Psychiater ist seit über 20 Jahren in seinem Beruf tätig. Er hat unzählige Patienten mit Schizophrenie gesehen, hat ihre Geschichten gehört, ihre Krankenakten gelesen und eine Zahl lässt ihn nicht los. Von all seinen Psychosepatienten in all den Jahren haben nur 2 kein Cannabis konsumiert. Alle anderen haben gekifft. Er hat Tim K. 2 persönlich gesprochen, hat seine Krankenakten studiert, mit allen behandelnden Ärzten telefoniert. Seine Diagnose ist eindeutig. Tim K. ist schizophren und die Erkrankung wurde mit größter Wahrscheinlichkeit durch den regelmäßigen Cannabiskonsum ausgelöst. Kiffen allein macht nicht psychotisch, sagt Lenk. Die Krankheit ist genetisch angelegt. Aber wenn eine solche Veranlagung besteht, ist die Gefahr groß, dass die Schizophrenie durch regelmäßige Joints ausgelöst wird. Zumindest solange die Entwicklung des Gehirns noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Tim K. war 28, als er seine Mutter tötete. Zu jung, um dem Cannabis schon entkommen zu sein. Zu alt, um noch einmal von vorne anzufangen. Lenk betont, dass von den meisten Psychosepatienten keine Gefahr ausgeht. Nur bei rund 1% kommt es zu Fehlverhalten, zu Gewaltstraftaten. Aber bei diesen Patienten ist die Gefahr einer Wiederholung sehr hoch. Wenn Tim K. wieder Wahnvorstellungen hat, kann jeder in seinen Fokus geraten, der gerade greifbar ist, sagt der Gutachter. Die Richterin nickt. Sie weiß, was das bedeutet. Tim K. muss in den Maßregelvollzug, in eine geschlossene Psychiatrie, auf unabsehbare Zeit, denn obwohl er inzwischen seine Medikamente wieder nimmt, hat er immer noch psychotische Episoden. Der Wahn ist nicht verschwunden. Tim sitzt auf der Anklagebank und hört nur zu. Sein Gesicht bleibt leer. Vielleicht versteht er, was gesagt wird, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist er immer noch auf jener Treppe im Hauptbahnhof zusammengesunken, den Blick ins Unbestimmte gerichtet, wartend auf etwas, das nie kommen wird. Die Nachbarn in Blankenese haben Mutter und Sohn als ruhige, unauffällige Personen beschrieben. Niemand hätte gedacht, dass hinter der gepflegten Fassade des Einfamilienhauses eine solche Tragödie lauert. Aber Tragödien kündigen sich selten an. Das Gericht hält Tim K. für schuldunfähig und ordnet die Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie an. Dort wird er bleiben, vielleicht für Jahre, vielleicht für immer. Und vielleicht wird er eines Morgens aufwachen und sich fragen, wie es so weit kommen konnte. Wie aus einem Studenten der technischen Informatik, der bei seinen Eltern wohnte und ab und zu mal eine Bewerbung losschickte, ein Mann wurde, der eine Tür aus der Zarge brach und seine eigene Mutter damit erschlug. Aber vielleicht wird er sich das auch nie fragen. Vielleicht bleibt er in jener Welt gefangen, in der Roboterhexen real sind.
Boah, das ist ein Fall, der sich bis auf natürlich die Details der Tat, so eins zu eins anhören wie, ich könnte jetzt bestimmt 10 Fälle aus dem Maßregelvollzug aus der forensischen Psychiatrie nennen, die auch meine Patienten waren, wo es genau so abgelaufen ist, wo junge Männer in diesen Fällen, die jetzt meine Patienten waren, junge Männer konsumiert haben, unter anderem Cannabis, es war nicht immer nur Cannabis, aber auch Cannabis, und Psychosen entwickelt haben und daraufhin Taten begangen haben, für schuldunfähig befunden wurden, an Schizophrenie erkrankt sind, natürlich nicht in der Reihenfolge, sondern erst an Schizophrenie erkrankt, dann für schuldunfähig befunden, und die dann im Maßregelvollzug sitzen und das aufarbeiten müssen, lernen müssen, was Cannabis mit Schizophrenie machen kann, was Cannabis mit dieser genetischen Veranlagung, die manche Menschen haben, dass es das auslösen kann, dass es das triggern kann. Und die sitzen dann da in den Psychoedukationsgruppen und in der Einzeltherapie und müssen das von vorne lernen. Teilweise tun sie es aber nicht. Also ich würde mal behaupten, aus meiner Erfahrung heraus, das ist nichts, was irgendwie statistisch bewiesen wäre, dass die Rückfälle im Maßregelvollzug, wo es zum Beispiel dann zu Rückschlägen kommt für die Patienten, in den allermeisten Fällen dann auch wieder mit Cannabis zusammenhängen. Wie oft wurde auf dem Gelände dann wieder gekifft oder dann hat irgendjemand irgendwie Gras doch in die Station eingeschleust bekommen und dann wurde da zusammen gekifft, dann wurde es rausgefunden, dann gab es wieder Sperrungen und Lockerungsstreichungen und sowas. Und natürlich auch wieder erneute Psychosen. Also es ist was immer wieder auftritt und was auch im System Maßregelvollzug wirklich ganz klar miteinander auch verknüpft ist, auch in der Therapie, Cannabis und Schizophrenie, ist halt einfach was, was zusammenhängen kann.
Ja, das, was mir, glaube ich, im Gedächtnis bleiben wird, ist die Tatsache, dass er eine komplette Tür aus den Angeln gerissen hat.
Mhm.
Weil das für mich sehr, auf eine sehr beunruhigende Art und Weise gezeigt hat, wozu Menschen in einem Wahn, also in einer Psychose, eigentlich fähig sind. Man spricht ja oft von Müttern, die in der Lage sind, ein Auto hochzuheben, um ihr Baby darunter hervorzuholen. Und ich glaube, es ist vergleichbar mit jemandem, der im Wahn in einer psychotischen Episode ist und irgendetwas erreichen will. Ich meine, brich mal eine Tür aus den Angeln.
Mhm.
Das ist voll, also die Kraftanstrengung ist absolut verrückt und also einfach total krass. Und mich hat das total schockiert an dem Fall, dass zum einen war ich schon ein paar Mal in Blankenese, deswegen fand ich das einen sehr starken Kontrast, weil es wirklich so sehr friedlich ist da.
Mhm.
Und das andere ist halt die Tatsache, dass du da so ein brutales Tötungsdelikt hast. Und ich fand einfach diese Tür, die Tatsache, dass Tim K. diese Tür aus den Angeln bricht und dann mit dieser Tür auf seine Mutter einschlägt, fand ich so unvorstellbar. Und ich habe es auch deswegen ausgewählt, weil ich dachte eben, das ist Psychose, das ist Wahn. Der Durchschnittsbürger ist nicht in der Lage dazu, eine normale Tür aus den Angeln zu reißen und damit mehrfach auf jemanden einzuschlagen. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ich erkläre mir das immer für mich mit diesem krassen Adrenalinschub, den solche Menschen haben. Jetzt auch zum Beispiel das Beispiel mit den Müttern, die Autos hochheben können, dass ja da so ein krasser Adrenalinschub ist, dass du da Kräfte entwickelst, die du sonst nicht hast. Und das ist ja auch bei Menschen, die eine Psychose erleben. So, da ist ja, in den meisten Fällen steckt da ja so eine Angst dahinter, dass du wirklich, ja, das Gefühl hast, du musst jetzt dich verteidigen, du musst dein Leben verteidigen. Und das löst ja auch so einen Adrenalinschub aus, dass da eben auch solche Kräfte ja mobilisiert werden können. Das ist auch was, was ich bei meinen Patienten auch in den Akten immer wieder gelesen habe, dass da war zum Teil eine Patientin, da haben die Polizisten versucht, sie festzuhalten, Pfefferspray benutzt, haben auch, glaube ich, sogar so einen Taser benutzt. Nichts davon hat bei ihr funktioniert. Sie ist einfach weitergelaufen, hat weiter versucht, die zu verletzen mit einem Messer. Am Ende mussten sie anfahren, um sie festnehmen zu können mit dem Auto. Sonst nichts anderes hat funktioniert. Es war eine kleine Frau. Eine kleine, schlanke Frau, wo du diese Kräfte nicht
erwartest.
Wo du sie nicht erwartest, gerade weil es auch, ich glaube, es waren 4 oder 5 große männliche Polizeibeamte.
Das ist wirklich
verrückt. Wo du dir denkst, ja, okay, das, da haben die wahrscheinlich nicht erwartet, dass sie da groß mit Widerstand, also wahrscheinlich schon Widerstand, aber eben, dass sie damit gut handeln können.
Ja.
Und sie haben, wie gesagt, sie mussten ihr Polizeiauto einsetzen, um sie festzunehmen.
Ja.
Also das ist krass, was Menschen in solchen Ausnahmesituationen für Kräfte mobilisieren. Vielleicht für euch Zuhörende, es gibt bestimmt auch einige, die sind zum ersten Mal hier. Kurze Erklärung, was eigentlich eine Psychose oder auch eine paranoide Schizophrenie ist. Unter einer paranoiden Schizophrenie versteht man eine psychische, sehr schwerwiegende psychische Erkrankung, bei der Betroffene den Bezug zur Realität verlieren. Da kommen Symptome auf, wie zum Beispiel Halluzinationen, wie Stimmen hören, man hört Dinge, die nicht da sind, man sieht Dinge, die nicht da sind vielleicht auch, man ist überzeugt, dass man bei einer paranoiden Schizophrenie verfolgt wird, bedroht wird, dass das eigene Leben oder das Leben von Angehörigen oder auch die ganze Menschheit bedroht ist und empfindet sehr, sehr starke Ängste. In den meisten Fällen, wurde auch schon ja in dem Fall gesagt, werden diese Menschen nicht gewalttätig und es ist auch keine Gefahr, die von ihnen ausgeht. Aber es gibt eben einzelne Fälle, in denen das der Fall ist, in denen Menschen aus Todesangst handeln, ihre Angehörigen angreifen, die Menschen angreifen, von denen sie eben überzeugt sind, dass Gefahr ausgeht und wo solche schrecklichen Dinge dann passieren. Wenn wir hier von Psychose reden, das ist quasi nochmal so ein Untersymptom von der paranoiden Schizophrenie. Die Erkrankung Schizophrenie besteht eben aus dieser Psychose. Das sind diese Wahnvorstellungen, Halluzinationen, so dieses Ganze, was dazu führt, dass man den Bezug zur Realität verliert. Das ist eine Psychose. Und wenn wir von der paranoiden Schizophrenie sprechen, dann meinen wir da eben das gesamte Erkrankungsbild, wo auch noch dann langfristige langfristige Symptome noch mit reinspielen, wie zum Beispiel Konzentrationsschwierigkeiten, dass die Gefühle verflachen und so. Aber das ist was jetzt hier nicht im Mittelpunkt stehen soll, sondern hier geht's wirklich um die Psychose, die ja eben von Cannabis getriggert werden kann.
Und vielleicht, um so ein bisschen besser zu verstehen, wie real das Ganze für die entsprechende Person ist, stellt euch einfach vor, ihr sitzt, ich weiß nicht, heute Morgen vielleicht mit eurem Partner oder der Familie oder mit einer Freundin, sitzt ihr am Tisch und ihr trinkt Kaffee und ihr habt eine total lustige Zeit und ihr unterhaltet euch und es ist alles total nett. Und dann kommt jemand rein und sagt, mit wem redest du? Und so real, wie wir selber die Realität wahrnehmen, also das, was wir an Geräuschen hören, was wir an Dingen sehen, was wir auch an Interaktionen erleben, genauso real sind die Dinge für jemanden, der sich in einer aktiven Psychose befindet. Also es ist, als würde dir jemand sagen, deine Realität ist nicht real.
Ja.
Das heißt, für diese Leute, und das erklärt vielleicht auch diesen extremen Adrenalinschub, in dem Fall von Tim K. zum Beispiel, hat er tatsächlich geglaubt, und es war seine Realität und er war nicht in der Lage, sie kritisch zu hinterfragen. Seine Realität war, seine Mutter ist eine Roboterhexe, die ihm und der Welt Gewalt antun will und er muss irgendetwas tun, um sie zu stoppen. Der hat Todesangst gehabt.
Ja.
Und nur deswegen kann er diese Kräfte entwickeln. Und für uns sieht es natürlich von außen aus wie ein total brutales Tötungsdelikt, was es auch ist.
Ja.
Und deswegen ist es wichtig, genauer da drauf zu gucken, weil es natürlich einen Unterschied macht, ob die betroffene Person in dem Moment überhaupt wusste, was sie da tut. Und das war in diesem Fall, im Fall einer Psychose, natürlich nicht gegeben.
Genau, und wenn es eben nicht gegeben ist, wie im Fall von Tim K., dann kann es sein, dass diese Menschen vor Gericht komplett schuldunfähig gesprochen werden. Bei einer Schizophrenie würde ich sagen, es ist in den meisten Fällen so, dass da eine komplette Schuldunfähigkeit dann im Raum steht. Und dann kommen eben keine Haftstrafen danach auf die Person zu, weil sie eben ja quasi keine Schuld in dem Sinne tragen, dass sie wussten, was sie tun und in dem Wissen gehandelt haben, dass das Unrecht ist und dass sie sich danach hätten steuern können. Das konnten diese Personen dann eben nicht. Und dann kommen sie in eine forensische Psychiatrie, also der Maßregelvollzug eben, das, was ich vorhin auch berichtet habe, wo ich auch mal gearbeitet habe einige Jahre. Und da erhalten diese Menschen Therapie, Medikamente und das Ziel davon ist, sie langsam wieder in die Gesellschaft so zu integrieren, dass sie lernen, mit ihrer Erkrankung umzugehen. Und sie werden dann quasi dann wieder entlassen, wenn es irgendwann der Fall sein sollte. Manche werden auch nie entlassen. Das Ziel ist, dass sie dann entlassen werden, wenn sie keine Gefahr mehr für die Gesellschaft darstellen, was immer wieder von Psychiatern, Psychotherapeuten, Psychologen überprüft wird, ans Gericht abgestimmt wird und dann im Endeffekt von Richtern entschieden wird.
Ja, Jetzt haben wir ganz, ganz viel erklärt.
Ja.
Und kommen jetzt zu noch mehr Erklärungen. denn wir haben uns ja die Frage gestellt, was genau macht Cannabis aber dann jetzt im Gehirn? Was hat Psychose mit Cannabis zu tun? Was genau passiert da eigentlich? Und für diejenigen von euch, die keine Lust haben auf richtig viel nerdiges Wissen über was passiert im Gehirn, die müssen jetzt hier abschalten, weil der Rest dieser Folge wird jetzt abgenerdet über das Gehirn.
Obwohl ihr aus Erfahrung wir mittlerweile wissen, dass ihr alle richtig heiß seid auf Neurobiologie. Also die Rückmeldung, die wir von euch da kriegen, ist, ihr seid auch kleine Gehirn-Neurochemie-Neurofans.
Oh ja, falls ihr noch Themen habt, wo ihr sagt, oh, über die Droge wüsste ich gerne noch mehr oder über das Erkrankungsbild oder so, was da im Gehirn passiert, dann schreibt uns das total gerne in die Kommentare und dann gucke ich mir das natürlich sehr, sehr gerne an, weil wie ihr wisst, bin ich ja in love mit Neuro.
Neurobiologie.
So, wie wirkt jetzt also Cannabis im Gehirn?
So, let's go.
Ganz grundsätzlich muss man dazu erstmal wissen, dass wir im Gehirn ein sogenanntes Endocannabinoid-System haben. Das Endocannabinoid-System setzt sich zusammen aus den Worten Endo, was so viel bedeutet wie von innen, und Cannabinoid, was eine Gruppe von Stoffen umfasst, wie zum Beispiel THC oder CBD, die du vorhin erklärt hast. Mhm. Es gibt ja über 100 cannabinoide Stoffe, die beispielsweise in Cannabis vorkommen. Unser Körper kann aber auch, und deswegen gibt es dieses System, cannabis-ähnliche Substanzen selbst herstellen. Das cannabinoide System ist kein einzelner Hirnbereich. Also ich kann euch jetzt nicht sagen, das liegt irgendwie, weiß ich nicht, rechte Seite leicht über dem linken Ohr oder so. Auf der rechten Seite leicht über dem linken Ohr. Das macht auch mega viel Sinn.
Das wäre mir gar nicht aufgefallen.
Sondern es ist ein Netzwerk aus unterschiedlichen Hirnregionen und Rezeptoren, also quasi so kleinen Andockstellen im Gehirn, das insgesamt als Netzwerk das Endocannabinoid-System genannt wird. Ganz grundsätzlich ist das Endocannabinoid-System ein Regulationssystem für unser eigenes inneres Gleichgewicht. Und mit innerem Gleichgewicht meine ich jetzt nicht sowas wie, ihr müsst eure innere Mitte finden oder so, sondern es geht tatsächlich darum, dass es ein Basissystem ist, das dafür da ist, die im Grunde so Dinge zu regulieren wie Stress, Schmerz, Hunger, Angst, Entzündungen, Appetit, Schlaf, Herz-Kreislauf, also ganz viele unterschiedliche Aspekte. Und natürlich ist das Endocannabinoid-System nicht das einzige System, das diese Aspekte reguliert, aber es ist eins der Systeme, das wir in unserem Körper dafür haben. Dieses System besteht aus drei unterschiedlichen Komponenten. Zum einen aus den Endocannabinoiden, also aus den körpereigenen Stoffen. Die werden von unserem Körper nur bei Bedarf produziert, wenn wir zum Beispiel Ungleichgewicht im Körper haben. Dann aus den Rezeptoren, also aus diesen Andockstellen, die ich vorhin erwähnt habe, da gibt es einmal CB1. Dieser Rezeptor findet sich vor allem im Gehirn. Und es gibt CB2, der sich vor allem im Immunsystem findet. Also dieses System, von dem wir heute sprechen, existiert auch nicht nur im Gehirn, sondern es ist auf den Körper quasi verteilt, ein Netzwerk. Und das dritte sind Enzyme, die für den Abbau zuständig sind. Also wenn unser Körper diese Endocannabinoide bei Bedarf produziert und ausschüttet und sie dann an den Rezeptoren andocken, dann müssen diese Stoffe nach kurzer Zeit wieder abgebaut werden, wenn sie quasi den Job erledigt haben. Und das ist ein sehr, sehr präzises System, das kurzzeitig quasi immer wieder dafür da ist, Balancen herzustellen. Weil ihr wisst, unser Körper möchte gerne in Balance sein.
Jetzt könnte man ja sagen, ja easy, wenn ich ja dann also Cannabis konsumiere und THC zu mir nehme, sind es ja auch Cannabinoide, also reguliere ich ja damit ja nur mein System.
Ja, das wäre ein Trugschluss. Aber so. Natürlich könnte man das sagen. Ich bin mir sicher, es gibt irgendwelche Füchse da draußen, die genau das sagen. Der Unterschied zwischen dem körpereigenen System ist, dass das körpereigene System natürlich, ne, wir sind die perfekt ausbalancierteste Maschine überhaupt. Wenn der Körper komplett gesund ist, ist er perfekt ausbalanciert. Dieses System funktioniert normalerweise sehr gezielt, kurzfristig. Es ist genau dosiert. Man kann sich also quasi so ein bisschen vorstellen, ich glaube, es ist eigentlich ein ganz guter Vergleich. Stellt euch vor, ihr würdet eine Lampe nehmen und unser internes inneres System ist wie so ein Dimmer. Ja, der kann das immer perfekt einstellen, das Licht ein bisschen weiter aufdrehen, ein bisschen weiter runterdrehen. Wenn du jetzt also aber über einen Joint THC aufnimmst, dann ist erstens dieses Cannabinoid deutlich stärker als das, was unser Körper eigentlich produziert. Es ist viel länger aktiv. Es wirkt ungezielter logischerweise, weil wir führen es einfach nur zu. Und es dockt an die gleichen Rezeptoren an, vor allem an CB1, also an den Rezeptor im Gehirn, und imitiert quasi die körpereigenen Cannabinoide, nur eben, wie gesagt, deutlich stärker, nicht fokussiert, länger aktiv und auch nicht wie so ein Dimmschalter, sondern eher wie so ein Kleinkind, das einfach die ganze Zeit Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt keine Dimmung.
Mhm.
Und das ist quasi so der größte Unterschied. Einmal der Grund, weshalb Cannabinoide überhaupt bei uns im Körper wirken, weil es diese Rezeptoren schon gibt. Und zum anderen, warum wirkt es anders? Weil unser System eigentlich wie ein Dimmschalter funktioniert und THC einfach wie ein Kleinkind am Lichtschalter. Was genau passiert aber jetzt im Gehirn, wenn das THC an diese Andockstellen, also an diese CB1-Rezeptoren andockt? Die CB1-Rezeptoren sind in vielen unterschiedlichen Bereichen unseres Gehirns zu finden, beispielsweise in Bereichen, die darüber entscheiden, ist das gerade wichtig oder ist das nicht wichtig, ist das gefährlich oder ist das nicht gefährlich, fühlt sich das gerade gut an oder nicht, muss ich mir das merken oder muss ich mir das nicht merken. Also beispielsweise im Frontallappen, aber auch im Hippocampus, überall da, wo solche Entscheidungen getroffen werden. Und dort wird das System quasi aktiviert, wie so, wie gesagt, ne, kein Dimmschalter, sondern komplette Flutlichtbeleuchtung.
Auf einmal Halogen.
Genau. Das heißt, es wirkt eben auf Stimmung und Gedächtnis und Schmerzempfinden in ganz vielen unterschiedlichen Aspekten. Und dieses Andocken an die CB1-Rezeptoren sorgt dann dafür, dass zum Beispiel Dopamin freigesetzt wird. Das Positive an Dopamin ist, Dopamin ist ja eigentlich dafür da, um uns zu belohnen. Also es ist der Botenstoff für Belohnung und Wohlgefühl. Deswegen fühlt man sich normalerweise in den meisten Fällen, wenn man einen Joint raucht, auch erstmal ganz gut, weil eben Dopamin ausgeschüttet wird. Man fühlt sich vielleicht euphorisch oder man ist entspannt. Es ist auf jeden Fall irgendwie positiv. Manchmal fühlt man sich auch besonders klar oder man hat das Gefühl, man hat jetzt irgendwie das Leben verstanden. Ich habe neulich ein Zitat von jemandem gehört, der nach dem Cannabiskonsum gesagt hat, weißt du, Leben ist auch einfach was ganz anderes als existieren.
Well, he has a point.
Korrekt.
Ich muss da mal kurz reingrätschen, weil bei mir ist das ganz anders. Also ja, Spoiler, auch wir haben schon mal Cannabis konsumiert in unserem Leben. Von daher wissen wir, wie sich's anfühlt. Und ich muss sagen, dass ich Cannabiskonsum sehr unangenehm wahrnehme. Also es ist schon lange her, dass ich zuletzt konsumiert habe. Ich habe auch nicht oft in meinem Leben, würde ich sagen, konsumiert, weil ich die Wirkung gar nicht mag. Also ich fühle mich, ich kann so verstehen, dieses Entspannte und Runterfahren, aber gleichzeitig merke ich, wie meine Gedanken abreißen, wie ich das Gefühl habe, meine Gedanken liegen auf dem Boden und ich müsste die jetzt suchen, um weiterreden zu können, weil mein Satz abbricht. Dann gut, gibt's natürlich noch die körperlichen Reaktionen, wie dass der Mund so trocken wird und alles. Und es sind alles Dinge, die ich als sehr unangenehm erlebe. Also ich muss sagen, bei mir stellt sich dieses Positive, ich bin entspannt und kann so in die Tiefe gehen, stellt sich bei mir gar nicht ein.
Bei mir, also es kommt ja auch ein bisschen drauf an, was du rauchst. Es gibt ja Cannabis, das dich, also eine Cannabis-Art, die dich eher aufputscht und eine, die dich eher beruhigt. Ich habe tatsächlich sowohl positive als auch negative Erfahrungen mit Cannabis gemacht. Ich rauche das nicht oft. Ich habe das jetzt auch sehr, sehr, sehr lange ehrlicherweise nicht mehr angefasst. Aber ich kann das schon nachvollziehen. Also ich habe das selber einmal gehabt, da waren sogar wir beide zusammen in Amsterdam mit Freunden noch, dass und da haben wir eine Art von Cannabis geraucht, bei der ich mir wirklich keine 3 Sekunden irgendwas merken konnte. Also
ja, ja.
Da habt ihr mit mir geredet und ich habe immer wieder die gleiche Antwort auf eine Frage gegeben, die ihr mir nicht gestellt habt.
Was sehr lustig für alle Umliegenden war.
Herumliegenden finde ich auch schön.
Umliegenden Personen, umstehenden Personen.
Ja,
also, was sehr lustig für alle Personen war, die dabei waren.
Ja, das ist, ich glaube, es ist schon 8 Jahre her oder so.
Ja,
ne?
Ich glaube auch.
Also Cannabis hat sehr unterschiedliche, kann eben sehr unterschiedliche Wirkungen haben. Das, was du gerade beschrieben hast, ist also auch, dass du selber sagst, es ist für dich unangenehm, liegt mit daran, dass wir normalerweise in unserem Gehirn so einen Reizfilter haben. Wir entscheiden quasi auch in diesen Bereichen, die ich gerade genannt habe, was ist relevant für uns, was ist wichtig oder auch, was muss ich mir merken? Muss ich mir den Anfang meines eigenen Satzes merken? Ja.
Vielleicht kurz, wäre gut.
Wäre gut, aber dieser Filter, was ist relevant, was ist wichtig, was ist unwichtig, was ist nur ein Gedanke und was ist die Realität, wird mit THC unsauber. Also Gedanken fühlen sich wichtiger an, als sie sind. Siehe, Leben ist nicht nur existieren, ist nicht die allerliebste Erkenntnis, die man haben kann, aber es fühlt sich an wie eine Erkenntnis. Gefühle fühlen sich manchmal an, als wäre das eine Tatsache, also als sind die Dinge so. Und manche Dinge wirken intensiver, verwirrender oder auch bedrohlicher, als sie sind. Also es gibt Menschen, die sind dann total entspannt, weil der Körper quasi oder das Gehirn in den Bereichen, wo diese CB1-Rezeptoren im Gehirn sitzen, durch das THC sagt, ja, ist alles nicht mehr so wichtig und ist alles easy und das Leben ist super. Es kann aber auch dazu führen, dass wir bestimmte Dinge als deutlich relevanter wahrnehmen, als sie sind. Und wir uns dann zum Beispiel daran aufhängen und oder etwas als ganz anders einstufen als sonst, es zum Beispiel als bedrohlich wahrnehmen.
Das erinnert mich ein bisschen an eine unserer letzten Folgen, wo wir über Magic Mushrooms und Psilocybin gesprochen haben, wo da ja auch verschiedene Netzwerke aktiviert werden, die uns auch suggerieren, irgendwie da jetzt eine ganz neue Erkenntnis zu machen oder was ganz Wichtiges zu denken.
Ja.
Und da ja auch verschiedene Wertigkeiten reingeben. Also wenn euch das interessiert, dann hört gerne in diese Folge rein zu Magic Mushrooms und Psilocybin, wo wir genau darüber sprechen, wie die wirken und wie es auch in diesem Netzwerk so ist, dass tatsächlich verschiedene Hirnnetzwerke auf einmal miteinander verbunden sind, die vorher nicht verbunden waren. Das fand ich super spannend. Also wenn ihr Interesse habt, hört gerne mal da rein.
Tatsächlich kann der regelmäßige Konsum von Cannabis auch auf struktureller und neurobiologischer Ebene zu Veränderungen im Gehirn führen. Es gibt neuere Studien aus Spanien, die zeigen, dass es signifikante Veränderungen der Hirnstruktur bei langjährigem Cannabiskonsum gibt. Also eine Untersuchung an Erwachsenen, die durchschnittlich etwa ein Jahrzehnt lang konsumiert haben, mindestens 5 Jahre lang täglich Cannabis rauchten, deutet darauf hin, dass es zu einem Abbau von Hirnsubstanz kommt, vor allen Dingen im präfrontalen Kortex, der vielleicht so ein bisschen zur Eingruppierung oder Einsortierung für sowas wie Planung zuständig ist, aber auch für Emotionskontrolle oder Impulskontrolle wichtig. Und gerade diese Befunde sind super wichtig, weil man damit quasi zeigen kann, dass diese strukturellen Veränderungen nicht nur, wie man bisher dachte, bei Jugendlichen auftreten, sondern auch bei Erwachsenen. Bildgebende Studien haben gezeigt, dass regelmäßiger Cannabiskonsum zu Störungen im Aufbau der grauen und weißen Substanz führt, also zum einen in den Nervenzellen und auf der anderen Seite auch in den Leitungsbahnen, also da, wo Reize quasi weitergeleitet werden. Und das betrifft ganz zentrale Hirnregionen, zum Beispiel den Nucleus accumbens, der ausschlaggebend ist für Belohnung, aber auch für Sucht. Das ventrale Striatum, das ebenfalls extrem stark mit Belohnung und Motivation zusammenhängt, aber eben wie schon gesagt auch den präfrontalen Kortex, wir erinnern uns, Impulskontrolle und Entscheidungsfähigkeit oder den Hippocampus, der super, super wichtig ist für Gedächtnis und Lernen. Und diese Verbindungen zwischen dem präfrontalen Kortex und der Amygdala, die super wichtig sind für die Einordnung von Angst und Emotionen, werden auch verändert. Und auch das ist, finde ich, ein guter Hinweis, der vielleicht so eine Idee dafür gibt, warum zum Beispiel bestimmte Emotionen schwerer eingeordnet werden können, wenn man über Jahrzehnte hinweg oder auch über ein Jahrzehnt hinweg oder 5 Jahre täglich, was auch immer, zumindest regelmäßig Cannabis konsumiert. Dazu kommt, dass das Belohnungssystem durch den regelmäßigen Konsum ebenfalls umprogrammiert wird. Und das ist insofern schwierig, weil normalerweise werden wir ja jeden Tag dadurch belohnt, dass wir beispielsweise frühstücken. Oder wir werden belohnt, wenn uns jemand anlacht, den wir lieb haben. Oder wenn wir umarmt werden. Oder wenn wir Sex haben. Oder wenn wir in der heutigen Zeit durch Social Media scrollen.
Ja.
Das macht sich Social Media zunutze. Jedes Mal eine Ausschüttung von Glücksgefühlen, wenn wir quasi weiter scrollen. Und regelmäßiger Cannabiskonsum sorgt dafür, dass wir zum Beispiel soziale Anerkennung oder Erfolg weniger wichtig finden. Während andere Reize, wie zum Beispiel Cannabis, uns übermäßig ansprechen. Wir programmieren also unser Gehirn darauf, dass es immer stärkere Reize braucht, um das gleiche Belohnungsempfinden zu erzielen. Und das sorgt auf der einen Seite dafür, dass wir anfangen, Cannabis, also dass wir so eine Toleranzentwicklung haben, dass Cannabis nicht mehr so stark wirkt. Mhm. Und auf der anderen Seite sorgt es auch dafür, dass wir uns immer weniger, oder kann es dafür sorgen, dass wir uns immer weniger für alltägliche Belohnungen und alltägliche Freuden begeistern können. Was dann natürlich die Suchtentwicklung auf einer psychologischen Ebene noch weiter unterstützen kann, weil wenn mich ganz viele Dinge nicht mehr glücklich machen und ich aber merke, ich bin immer glücklich, wenn ich ganz viel Cannabis konsumiere. Und ich meine, das ist kein Phänomen, das nur für Cannabis gilt. Und wir haben vorhin ja am Anfang drüber geredet, dass Suchtentwicklung bei Cannabis jetzt nicht an erster Stelle steht, was körperliche Sucht angeht, sondern dass es eher psychologisch oder psychisch abhängig macht. Aber es gibt auch bei Cannabis diesen Effekt der Toleranzbildung im Gehirn.
Mhm. Jetzt haben wir am Anfang der Folge, oder du hast am Anfang der Folge ja auch die Frage gestellt, stimmt es denn wirklich, dass Cannabis und Psychoseentstehung dann eben zusammenhängen? Und ich denke, wir haben es im Anschluss an den Fall schon angedeutet, dass es durchaus zusammenhängen kann. Aber um nochmal kurz genauer darauf einzugehen, es gibt zum Beispiel sogar Psychosen, die auch im Namen, wo auch im Namen ersichtlich ist, dass sie durch Drogen ausgelöst wurden. Es gibt nämlich tatsächlich Psychosen, die werden genannt drogeninduzierte Psychosen beziehungsweise cannabisinduzierte Psychosen. Das ist was, was man teilweise in Gutachten findet, wenn es jetzt zum Beispiel wieder im Maßregelvollzug, da cannabisinduzierte Psychose oder drogeninduzierte Psychose ist ein Wort, was da immer wieder fällt. Und das beschreibt den Zustand, bei dem der Konsum von psychoaktiven Substanzen, wie zum Beispiel Cannabis, das können aber auch andere Substanzen sein, aber Cannabis gehört dazu, wo dieser Konsum Symptome auslöst, die einer Schizophrenie sehr ähneln. Also die dazu führen, dass Betroffene den Bezug zur Realität verlieren und eben eine Psychose im Sinne von, ich höre Stimmen, die nicht da sind, ich sehe Dinge, die nicht da sind, ich habe schreckliche Angst vor bestimmten Dingen, ich denke, dass ich verfolgt werde, obwohl ich nicht verfolgt werde, die solche Dinge auslösen. So eine drogeninduzierte Psychose heißt nicht, dass da direkt eine ganze Erkrankung drumherum ist. Die kann auch für sich alleine stehen, ist aber eben was, was durchaus belastend ist. Und gerade wenn jetzt einmal so eine drogeninduzierte Psychose auftritt, ich sag's mal so, es kann sein, dass sich dann die Hemmschwelle senkt für erneute drogeninduzierte Psychosen. Das heißt, wer einmal eine hat, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man die auch später auch öfter haben kann. Wenn wir jetzt aber von richtigen Erkrankungen sprechen, die von Cannabis ausgelöst werden können, dann reden wir in erster Linie wie im Fall von der paranoiden Schizophrenie. Und bei einer paranoiden Schizophrenie geht man davon aus, dass Menschen, die daran erkranken, eine quasi genetisches Vorrisiko haben, daran zu erkranken. Also es gibt, ich vergleiche das immer so wie Krebs, also jeder Mensch hat ja bestimmte Krebszellen, die schlummern. Das kennt man ja und bei manchen brechen sie aus irgendwann im Leben und dann bekommt man Krebs und bei manchen, die haben sie vielleicht nicht oder sie brechen nie aus. Und genauso kann man sich das mit der Schizophrenie vorstellen. Man hat die quasi Variablen in sich eventuell durch genetische Faktoren oder die halt einfach im Körper verankert sind und die können ausgelöst werden, müssen aber nicht. Und Cannabis ist neben Stress oder sehr belastenden Lebensfaktoren oder Schicksalsschlägen eine der Dinge, die eben ein Risiko sein kann, dass die Schizophrenie ausbricht und diese Erkrankung ausbricht und man dann tatsächlich sein gesamtes Leben lang unter dieser Erkrankung steht. Also nur Menschen, die an Schizophrenie erkranken, das ist nichts, davon werde ich jetzt geheilt und dann ist der Rest meines Lebens alles gut, sondern diese Menschen müssen ihr Leben lang Medikamente nehmen, auf sich achten, müssen auf ihr Stresslevel achten, müssen generell gucken, dass sie nicht wieder den Bezug zur Realität verlieren. Und das ist einfach eine Erkrankung, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen kann und auch eben dann sich bewusst sein muss, dass wenn man Cannabis konsumiert, man diese Erkrankung auslösen kann, weil wir wissen eben nicht, ob jetzt persönlich ich jemand bin, der genetisch dazu veranlagt ist, eine Schizophrenie zu bekommen. Das heißt, es könnte sein, dass auch einmaliger Cannabiskonsum so eine genetische Disposition kickt und mich dann krank macht. Heißt, nochmal zusammengefasst, Cannabis alleine macht keine Schizophrenie. aber sie kann den Kick-off geben für eine Schizophrenie, die vielleicht geschlummert hat und vielleicht sonst nicht ausgebrochen wäre.
Da kann man sich jetzt natürlich auch noch die Frage stellen, wenn das einmal ausbricht, geht das dann wieder weg? Und ehrlicherweise ist es schwer, das vorherzusagen. Es gibt Menschen, bei denen der Konsum von Cannabis eben dieses Epigen, diesen Schalter aktiviert, was dazu führt, dass diese paranoide Schizophrenie ausbricht oder dass sie eine Psychose bekommen. Und es gibt Menschen, bei denen helfen auch Medikamente nicht, weil wir zum aktuellen Zeitpunkt immer noch nicht in der Lage dazu sind, Schizophrenie an sich oder auch Psychosen 100% immer zu behandeln, weil wir immer noch nicht genau wissen, wie das ausgelöst wird. Es gibt Menschen, die reagieren hervorragend auf Medikamente, die es gibt. Es gibt Menschen, die bleiben in der Psychose vollkommen egal, welche Medikamente man ihnen gibt, weil es einfach nicht hilft. Und wir wissen noch nicht, in der Wissenschaft noch nicht, warum. Und von daher kann es sein, dass man aufgrund von einmaligem Drogenkonsum eine Psychose entwickelt, die für ein paar Tage anhält und dann wieder verschwindet. Es kann sein, dass man mit Medikamenten dagegen steuern muss, damit sie wieder verschwindet. Und es gibt Menschen, die in dieser Psychose bleiben oder die danach eine vollkommen ausgewachsene paranoide Schizophrenie haben, die dann mit Medikamenten behandelt werden muss. Und dann stellt sich da wieder die Frage, findet man die richtigen Medikamente, um die Symptomatik so weit in den Griff zu bekommen, dass die Person ein normales Leben führen kann? Oder bleibt die Symptomatik bestehen und die Person muss mit den Symptomen einer paranoiden Schizophrenie leben? Man kann sich zu der Frage, was genau im Gehirn also passiert, im Grunde merken, dass Cannabis nicht dazu führt, wie viele andere Drogen, dass man quasi so einen Rausch empfindet, sondern dass Cannabis in ein sehr grundlegendes System unseres Gehirns eingreift. Und zwar ist unser Gehirn permanent dafür da, Reize zu sortieren, zu bewerten, was wichtig ist und was nicht wichtig ist und unsere eigenen Gedanken von der Realität zu trennen. Und THC kann eben durch diesen Eingriff auf unterschiedliche Hirnbereiche dazu führen, dass dieser Filter und diese Funktion gestört wird. Das heißt, es kann passieren, dass plötzlich alles eine Bedeutung bekommt. Ein Blick wird eine Bedrohung, ein Gedanke ist plötzlich die Wahrheit, ein Zufall ist plötzlich eine Botschaft. Und ich kenne das selber, ich habe das selber bei Cannabiskonsum schon gehabt, dass ich mir bestimmte Sachen angeguckt habe und dachte, oh mein Gott, das ist meant to be. Und am nächsten Tag dachte ich ja. So, ja genau, Babsi, total meant to be. Vielleicht hast du auch einfach das ein bisschen überbewertet. Und vielleicht kennt das der ein oder andere von euch auch. Man kann sich also merken, dass Cannabis in das zentrale Gehirnsystem oder in ein zentrales Hirnsystem eingreift, eben in dieses Endocannabinoid-System, das grundlegend im Gehirn sehr viele Aspekte reguliert und dadurch eben verschiedene zentrale Prozesse wie Stimmung, Gedächtnis oder eben auch Wahrnehmung beeinflusst. Wir haben in dem Podcast, da könnt ihr mal reinschauen, auch eine Folge gemacht zu der Frage, was passiert eigentlich bei einer paranoiden Schizophrenie im Gehirn? Und hört da gerne mal rein. Aber was mir dabei gerade im Gedächtnis geblieben ist im Zusammenhang mit dieser Folge, ist das Thema Dopaminsystem. Man spricht heute in der paranoiden Schizophrenie davon, dass Dopamin auf eine noch nicht komplett herausgefundene Art und Weise Einfluss hat auf die Entstehung von Psychosen und paranoider Schizophrenie. Und tatsächlich zeigt eine aktuelle Studie, dass Menschen mit problematischem Cannabiskonsum eine erhöhte Aktivität in einem Dopaminsystem im Mittelhirn haben. Und zwar genau da, wo man das auch bei Psychosen sieht. Mhm. Und es lässt sich sogar ein Zusammenhang von der Dosis, bezüglich der Dosis zeigen. Denn je stärker der Konsum ist, desto stärker ist die Veränderung im Mittelhirn.
Das heißt, man könnte davon ausgehen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Konsum von Cannabis und eben dieser Dopaminhypothese, dass Schizophrenie dadurch entstehen kann, dass zu viel Dopamin ausgeschüttet wird, was dann begünstigt werden kann durch
also
Cannabis.
Also das wäre das, was man, und ich weiß, jeder Wissenschaftler würde uns dafür kreuzigen, dass wir das gerade gemacht haben, diese Verbindung zwischen, ja, man könnte vermuten und das könnte das heißen. Aber ja, das wäre ein nachvollziehbarer Gedanke, auf jeden Fall.
Wir sind hier ja im Podcast, wir schreiben ja hier kein wissenschaftliches Journal.
Dazu kommt, dass THC das sogenannte neuronale Rauschen im Gehirn erhöht. Das neuronale Rauschen bedeutet quasi, dass das Gehirn Reize unpräziser oder auch weniger stabil verarbeitet. Und unter THC ist dieses Rauschen im Gehirn tatsächlich messbar höher. Und je stärker dieses Rauschen ist, also diese unpräzise Verarbeitung von Dingen im Gehirn, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für psychoseähnliche Symptome, wie zum Beispiel, dass sich die Wahrnehmung verändert oder es Denkstörungen gibt. Und das ist relevant, beides, sowohl das überaktive Dopaminsystem als auch das erhöhte neuronale Rauschen, weil beides typische Merkmale von Psychosen sind. Und auch da sieht man eben wieder Parallelen im Gehirn, etwas, das man im Gehirn beobachten kann bei Psychosen und beobachten kann, wenn Menschen Cannabis konsumiert haben und einen höheren THC-Spiegel im Blut quasi aufweisen. Was ich persönlich als vielleicht letzten spannenden Fakt noch wirklich interessant fand, war, wir haben ganz am Anfang über CBD und THC gesprochen und darüber, dass THC quasi die psychoaktive Substanz ist und CBD, was man häufig irgendwie in Tropfen und so mittlerweile benutzt, weil es eher beruhigt. Und es gibt erste Studien dazu, die Möglichkeit aufmachen, dass CBD die gestörten Verbindungen im Gehirn, die bei Psychosen verändert sind, wieder stabilisieren können. Das heißt, es könnte sein, dass CBD dazu geeignet sein könnte, eine antipsychotische Wirkung zu haben. Was ich total faszinierend fand, weil es ist einfach nur ein anderer Wirkstoff, der in Cannabis enthalten ist, ein anderes Cannabinoid.
Das heißt, das THC in Cannabis, ganz platt formuliert, löst Psychosen aus und das CBD nach dieser Vermutung, das auch in Cannabis ist, das kann es behandeln.
Das ist, könnte. Das war eine sehr mutige Formulierung.
Deswegen, ja, ich bin ganz platt formuliert. Aber einfach, um es zusammenzufassen, wäre es, wenn das zutreffen würde, wäre es, dass der eine Aspekt von Cannabis das auslöst und der andere
Aspekt
das behandeln kann.
Sagen wir, der eine destabilisiert und der andere wirkt antipsychotisch. Ja. Ja, genau. Also so weit würde ich mitgehen. Ja. Fand ich sehr, sehr faszinierend und sehr, sehr interessant. Ich bin gespannt, was da irgendwie noch an Forschung in der Zukunft auf uns zukommt. Lasst uns gerne wissen, wie ihr die Folge fandet und aktiviert die Glocke und abonniert den Podcast, um nie wieder eine Folge von Blackbox zu verpassen.
Und wenn ihr Interesse an noch mehr neurobiologischem Content habt, dann verlinken wir euch in den Shownotes einmal eine Playlist mit all unseren Neurobiologie-Folgen. Da könnt ihr gerne reinklicken und einmal durchhören. Dann, ja, seid ihr die nächsten Neuroexperten auf der nächsten Party, nächsten Diskussion.
Und damit sagen wir, seid lieb zueinander und
tschüss! Tschüss.
Das war Blackbox, eine Produktion von Auf die Ohren. Konzept und Redaktion Maxi Bells und Barbara Focke.
Projektleitung und Vermarktung, Schnitt und Sounddesign Milan Fay.
Ein Donnerstag im Mai.
Oh Gott, streich den ersten Satz. Ein Donnerstag im Mai.
Donnerstag im Mai.
Okay, Entschuldigung.